Herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training. Du willst als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten? Du bist bereit, in dich und dein Personal Training Business zu investieren? Dann bist du hier genau richtig. Ich stehe für Erfolg im Personal Training Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Mein Name ist Egenhard Kies. Seit über 25 Jahren arbeite ich selbst als Fulltime Personal Trainer. In dieser Zeit habe ich wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur für dein Erfolgskonzept Personal Training. Nutze es, aber bitte nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training und ich habe quasi einen Dauerinterviewpartner, vielmehr Interviewpartnerin bei mir. Mensch, Julia, wir sehen uns und wir hören uns heute schon zum dritten Mal. Vielmehr meine Zuhörer hören dich zum dritten Mal und ich finde das total toll. Wir haben uns vor kurzem auf der FIBO getroffen, haben ein bisschen miteinander geschnackt und haben festgestellt, Mensch, du, da gibt's mal wieder Themen. Wir sollten ein kleines Update machen. Und da gerade diese Rechtsthemen in meiner Wahrnehmung sehr, sehr wichtig sind, oftmals vernachlässigt werden oder ich sag mal so eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, ist es mir umso wichtiger, dass mein Podcast dafür zur Verfügung steht, dass auch da die Trainer und Trainerinnen up to date sind. In diesem Sinne herzlich willkommen, Julia Ruch von Aktivkanzlei. Und ja, ich freue mich auf dich.
Ja, schön, Eina, dass ich wieder mal da sein darf. Ich freue mich auch.
Ja, du bist ja in unserer Branche bekannt wie ein bunter Hund, wollte ich sagen. Wahrscheinlich sagt man heutzutage wie eine bunte Hündin. Und viele Trainer kennen dich sicherlich schon von den anderen Podcast-Folgen. Wer Julia nicht kennt, wir machen jetzt keine große Vorstellungsrunde. Am besten in den ersten von dir reinhören. Den kann man ganz einfach finden, indem man bei mir auf der Internetseite in die Suche geht und deinen Namen eintippt. Und dann findet man dich definitiv beim ersten Podcast in der Kurzbeschreibung. Julia, deswegen will ich direkt mal einsteigen im Sinne, und du hast ja schon auf der FIBO gesagt, oh Gott, bei Egenhard im Podcast werden mir immer Fragen gestellt, auf die ich nicht vorbereitet bin. Ja, auch das kann heute wieder passieren. Deswegen ist ja meine erste Frage, was gibt's denn an der Rechtsfront für Personal Trainer? Gibt's irgendwas Neues? Hast du irgendein Highlight, wo du sagst, oh Gott, hier ploppt gerade etwas auf, worüber wir unbedingt reden müssen, bevor wir zu unseren eigentlichen Themen kommen, über die ich dich gerne befragen will? Also gibt's irgendwas Neues, wo du sagst, da müssen wir aufpassen?
Also bei Trainern ist es hauptsächlich Scheinselbstständigkeit. Also aktuell, was bei uns in der Beratung ganz, ganz häufig kommt, ist Scheinselbstständigkeit und also für Honorartrainer, die jetzt Kurse in Studios geben oder auch Instagram. Werbung im Gesundheitsbereich auf Instagram, Social Media, da werden Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz, gegen Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb begangen, ohne dass sich viele dessen wahrscheinlich auch bewusst sind. Was natürlich oft einhergeht, dass man halt auch nur eine kurze Auffassungsspanne hat für die Zuschauer oder halt auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen, ja.
Ja, also finde ich ja total spannend, dass ich bei Instagram scheinbar in irgendwelche Fallen tappen kann. Und mir ist es ja wichtig, dass du natürlich als Expertin hier nicht nur den Hauptredeanteil hast, sondern wirklich uns was mit an die Hand geben kannst. Ich möchte vorweg schicken, dass es für mich ganz, ganz elementar ist, dass sich die Trainer mit diesen Themen auseinandersetzen. Und mit Sicherheit wird es mal mehr Priorität haben oder mal weniger Priorität haben. Gerade was auch das Thema Scheinselbstständigkeit betrifft, habe ich so in meiner Wahrnehmung, dass es vor 10, 12, 15 Jahren wirklich ein großes Thema war, dass das irgendwie so aufploppte. Wir waren alle völlig unvorbereitet. Ich hatte das Gefühl, dass es in den letzten Jahren eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich denke aber gerade auch im Sinne der ganzen Rentenversicherungsthematik und der leeren Kassen ist es umso wichtiger, dass wir diesem Thema Aufmerksamkeit beimessen. Und deswegen möchte ich direkt auch damit einsteigen, weil wir das ja schon auf der FIBO besprochen hatten. Wo kann ich als Personal Trainer, du hast gerade von Kurstrainern gesprochen, bedenke, meine Hauptzielgruppe des Podcasts sind Personal Trainer. Wo kann ich als Personal Trainer mit dem Thema Scheinselbstständigkeit Probleme bekommen?
Also die Hauptproblematik liegt darin, dass sich die Kriterien der Bewertung geändert haben. Also sagen wir mal ganz vorne an, für die Leute, die damit vielleicht noch gar nicht in Berührung gekommen sind, Scheinselbstständigkeit entsteht dort, wo jemand für jemand anders arbeitet und faktisch wie ein Arbeitnehmer eigentlich behandelt wird, aber trotzdem mit Honorar, also mit Rechnung abrechnet. Und das ist halt diese typische Konstellation, wenn ein Personal Trainer Kurse in einem Fitnessstudio gibt. Das Problem bei der Scheinselbstständigkeit ist, dass es da halt überhaupt keine Definition für gibt. Die korrekte Formulierung ist ja abhängige Beschäftigung einer selbstständig wirkenden Person. Also das ist so die Hauptkonkretisierung. Also ein Scheinselbstständiger wirkt nur wie ein Selbstständiger, faktisch ist aber ins Unternehmen eingegliedert. Und deswegen muss man immer gucken bei der Scheinselbstständigkeit, wo liegt die Abgrenzung zwischen einem angestellten Trainer und einem Kursstrainer auf selbstständigen Basis. Und da, dass diese Abgrenzung fällt immer weiter oder immer mehr schwer. Und das Thema kommt auf, wenn eigentlich das Studio eine Betriebsprüfung hat, wenn die Deutsche Rentenversicherung die Arbeitsverhältnisse prüft, ob ordnungsgemäß Sozialabgaben abgeführt wurden. Und dann lassen die sich halt auch alle Rechnungen zeigen, die da gestellt und bezahlt wurden. Und dann gucken sich natürlich an, was unterscheidet jetzt den Kurstrainer in selbstständiger Anstellung von oder auf selbstständiger Basis von dem Kurstrainer, der da in Anstellung arbeitet. Und wenn die dann dazu kommen, ja, eigentlich gibt's da gar keinen Unterschied, dann wird das Studio dazu verpflichtet, Sozialabgaben für diesen Trainer nachzubezahlen, und zwar für die letzten 4 Jahre. Für den Trainer, der muss auch Rückzahlungen leisten, der wird dann automatisch pflichtversichert. Allerdings muss der nur die Zahlungen für die letzten 3 Monate leisten.
Ja, also ich hoffe, dass jeder Zuhörer und jede Zuhörerin die Brisanz dessen, was du da gerade sprichst, erkennst. Weil ich weiß, dass viele noch neben ihrer Tätigkeit als Personal Trainer auch als Kurstrainer arbeiten. Aber selbst, ich überlege jetzt mal, wenn ich als Trainer freiberuflich auf der Trainingsfläche arbeite und betreue Kunden, entweder indem ich sie von extern mitbringe, also meine eigenen Klienten mitbringe, oder ich betreue Kunden des Studios, könnte ich auch hier in ein Thema Scheinselbstständigkeit rücken, wenn das Studio selbst auch mit angestellten Trainern auf der Fläche arbeitet. Also ist diese Gefahr auch da?
Ja. Immer dann, wenn du deine eigenen Kunden mitbringst, und die zwingend dann Mitglied im Studio werden müssen oder bereits Kunden im Studio sind.
Okay.
Also das ist ein Problem. Da haben die Studios, die das ermöglichen, aber mittlerweile drauf reagiert, weil, ich sag jetzt mal, die Studioketten, die das schon länger angeboten haben, haben da schon eins auf den Deckel für gekriegt und haben jetzt gesagt, okay, du kannst bei uns sozusagen die Geräte nutzen, zahlst dafür eine gewisse Gebühr, darfst hier deine Kunden trainieren, aber die Kunden sind nicht Mitglied bei uns.
Ah, okay. Also das heißt, indem mein Kunde in einem Studio diese Mitgliedschaft umgeht, umgehe ich als externer Personal Trainer auch die Gefahr der Scheinselbstständigkeit.
Ja, die Gefahr der Scheinselbstständigkeit entsteht ja dann, was unterscheidet dich wieder von einem Trainer auf der Fläche als Selbstständiger, wenn du ja denjenigen trainierst, der da ja eine Mitgliedschaft hat. Von dem Trainer, der da halt angestellt ist. Gar nicht.
Ich natürlich als Unwissender sage direkt, ja, hallo, wie gar nicht. Natürlich gibt es einen entscheidenden Unterschied. Ich schreibe die Rechnung an den Klienten und nicht ans Studio. Ist das weiterhin ein Unterschied, dass ich meine eigene Leistungsabrechnung an den Klienten gebe?
ja, ist natürlich ein Unterschied auch noch. Aber man sollte halt gucken, dass die da, ja. Aber die Studios, die das ermöglicht haben, nennen wir sie John Reed und so weiter, die wissen auch, worauf sie achten müssen, damit das nicht passiert.
Ja, okay. Also nochmal an alle Zuhörer, Obacht. Da gilt es tatsächlich aufzupassen. Und in Absprache, oder empfiehlst du mir in Absprache mit dem Studio, weil ich kann mir ja vorstellen, das Studio ist ja auch nicht daran interessiert, auf einmal für mich rückwirkend 4 Jahre Sozialleistung zu zahlen. Ich werde auch nicht daran interessiert sein, 3 Monate, selbst nur 3 Monate zu zahlen. Sprich, was würdest du mir denn empfehlen? Soll ich auf das Studio zugehen? Sollen wir durch einen speziellen Vertrag, wo draus ersichtlich wird, hör mal zu, der deutliche Unterschied zwischen unserem angestellten Trainer und dir als Externen liegt genau darin, das halten wir vertraglich fest, ist sowas dann hilfreich?
Ja, auf jeden Fall. Also die Studios sind, seitdem es nochmal 2, 3 Urteile gab und einen Beschluss vom Bayerischen Landessozialgericht, aufgerüttelt, und viele dürften es schon gemerkt haben, dass viele Studios versuchen, auf Nummer sicher zu gehen und dann die Trainer auf Minijob-Basis anzustellen. Funktioniert aber natürlich nicht besonders gut. Für dieses eine Studio funktioniert es gut, für die Trainer funktioniert es natürlich nicht, weil die natürlich an verschiedenen Orten ihre Kurse geben wollen und dann halt bitte auch mehr als 538 Euro in Summe verdienen wollen, was aber nicht geht in dem Moment. Daher ist dieses, ich stelle dich auf Minijob-Basis an, zwar eine Lösung für dieses eine Studio. Aus Trainersicht ist es natürlich Blödsinn. Auf jeden Fall musste man dann mit dem Studio ins Gespräch gehen und wirklich auch gucken, wie gestalte ich den Vertrag und wie bin ich aber auch als Trainer aufgestellt. Weil, um es nochmal einzuordnen, bis vor einigen Jahren hat es halt ausgereicht, dass du als selbstständiger Trainer, als Honorarkraft mehrere Auftraggeber hattest, maximal 80% des Umsatzes bei einem Betreiber gemacht hast und das Honorar halt deutlich über dem Entgelt eines angestellten Trainers lag. Das reicht heute nicht mehr aus. Der Fokus bei der Überprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung liegt aktuell auf dem darauf, dass der Trainer ein eigenes wirtschaftliches Risiko hat, dass er eigenes Kapital und eigene Arbeitsmittel einsetzt, dass er einen eigenen Marktauftritt hat, also Werbung für sich macht, eine Webseite hat, vielleicht hat er auch noch ein Studio, also eigene Räumlichkeiten. Also er braucht sozusagen dauerhafte Ausgaben, wiederkehrende Ausgaben, die typisch für einen Trainer, also oder typisch für einen Unternehmer sind. Man muss wirklich mit den Augen der Deutschen Rentenversicherung da drauf schauen und die gucken, bist du Unternehmer, lieber selbstständiger Trainer, ja oder nein? Mhm. Und leider ist dieses Kurssystem über die Jahre halt so gewachsen, dass man es nicht sozusagen als eigenständiges Unternehmen sieht. Man bietet sozusagen zwar seine Leistungen verschiedenen Leuten an, aber eigentlich hat man das Problem, dass man braucht gar keine eigene Akquiseleistung großartig betreiben, weil ja die Mitglieder sowieso in dem Kurs sind. Man braucht oftmals keine eigenen Gerätschaften mitbringen, man muss nicht mal Miete zahlen, die ganze Musik wird gestellt, man muss sich nicht um GEMA und so weiter kümmern. Also aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung setzen sich die Kurstrainer in ein gemachtes Nest. Und das ist das Problem. Und dieses gemachte Nest ist halt typisch für einen Angestellten. Der muss sich auch um nichts kümmern, außer seine Arbeitsleistung abbringen. Und da sagt die Deutsche Rentenversicherung, naja, wir sehen hier keinen Unterschied zwischen einem Kursstrainer, der da in 4 verschiedene Studios geht, reingeht, die Räume nutzt, Musik nutzt, dass er dann vielleicht zeitlang die Räder da sowieso noch benutzt. Und er muss sich nicht mal kümmern, dass er genug Leute immer rankriegt, weil er wird bezahlt für den Kurs und für die Zeit, wie er da ist, ob da jetzt 3 Leute sind oder 10 Leute sind.
Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss, wenn ich selber solche Kurse organisiere, ich habe also ein Outdoor-Trainingskonzept oder ich habe eine eigene Räumlichkeit, dann würde ich ja logischerweise gar nichts mit dem Thema Scheinselbstständigkeit zu tun haben, wenngleich ich an der Stelle betonen möchte, Kurstrainer an sich sind de facto rentenversicherungspflichtig. Ja, das heißt also, wenn ich sowas anbiete, wird die Deutsche Rentenversicherung bei mir aufmarschieren und da haben wir nicht das Thema Scheinselbstständigkeit, sondern die ganz normale Rentenversicherungspflicht.
Ja, sind zwei unterschiedlich zu betrachtenden Themen, werden oftmals gemixt, aber ja, damit nichts zu tun. Sehr. Bei den Kurstrainern, bei dieser Rentenversicherungspflicht, die du jetzt ansprichst, da geht es darum, vermittle ich Fähigkeiten und Fertigkeiten, also unterrichte ich, werde ich in die Kategorie Lehrer einsortiert, dann bin ich halt rentenversicherungspflichtig, gebe ich aber individuelle Beratungen und gebe individuelle Hilfestellungen und setze mich mit der persönlichen Situation meines Kunden auseinander, wie es im Personal Training der Fall ist, dann bin ich Berater. Und dann bin ich, oder kann es zumindest, ist die Chance wahrscheinlich ziemlich groß, dass ich nicht rentenversicherungspflichtig bin.
Ja, ja.
Also da ist die Abgrenzung. Das hat aber jetzt mit Scheinselbstständigkeit nichts zu tun. Da geht es wirklich um das Verhältnis Trainer-Studio, Studio-Trainer.
Ich mache jetzt mal noch so ein verrücktes Szenario auf, weil wie gesagt, vorstellbar ist ja alles. Ich organisiere selber einen Kurs, aber ich führe den in einem befreundeten Fitnessclub durch, wo ich den Besitzer kenne, der sagt, ach Mensch, weißt du, Egenhard, nutz doch meine Räumlichkeiten hier. Ich habe jetzt auch, im Kursraum gibt es auch, was weiß ich, Petsy Bälle, Terrabänder und so weiter.
Ja.
Aber ich habe ihn selber organisiert, ich habe mich selber um die Akquise der Kunden betreut. Ist das jetzt dann wieder Thema Scheinselbstständigkeit oder habe ich, weil ich selbst organisiert habe, die Kunden selber besorgt habe, komme ich raus?
Also du hast ja hier insofern aus rein rechtlicher Sicht nur die Räume angemietet. Du hast die Räume und die Infrastruktur angemietet und sagst, okay, wir vereinbaren auch noch, wenn Kunden von dir, also Mitglieder von dir kommen, ist wunderbar, aber ich darf auch meine eigenen mitbringen und ich rechne selber ab. Die Kunden müssen sich bei mir vorher anmelden und ich rechne selber ab. Nur dann, und ich zahle dir eine Miete. Und für, was weiß ich, für jedes Mitglied, was von dir kommt, kriegst du auch nochmal 10% oder sowas. Ja, also das ist dann eine Vertragsgestaltung. Aber rein rechtlich miete ich mich ja da nur in die Räumlichkeiten ein und nutze die Infrastruktur, die schon da ist.
Also klare Sicht dann idealerweise von der Rentenversicherung. Er agiert unternehmerisch und damit keine Scheinselbstständigkeit.
Also was wir immer zuerst auch prüfen, also es ist auch nicht so, also Kurstrainer ist gerade aktuell wirklich, es gibt keine hundertprozentige Rechtssicherheit gerade in diesem Fall. Es gibt auch nichts, wo wir sagen können, wenn du es so machst, dann ist es auf jeden Fall safe. Gibt es aktuell nicht, weil so blöde wie gerade die deutsche Rentenversicherung denkt, kann man oftmals gar nicht um die Ecke denken. Und das Schlimme ist, die Juristen haben jetzt alle gedacht, ja gut, komm, deutsche Rentenversicherung, die wollen ja auch was davon. Also die wollen ja Einnahmen machen. Die Gerichte werden das schon wieder gerade rücken. Dummerweise haben die Gerichte das nicht gerade gerückt und haben gesagt, ja, das ist eine gute Argumentation, was die deutsche Rentenversicherung da macht. Wo man wirklich manchmal denkt, Leute, habt ihr schon mal ein Fitnessstudio von innen gesehen? Wisst ihr, wie ein Kursplan aufgebaut ist? Also da fasst man sich an den Kopf. Wir hoffen einfach, dass man jetzt durch die vielen Widersprüche, die eingelegt werden, auch eine Korrektur erfüllt. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt nichts gerade rücken muss, sondern sagt, man fängt jetzt neu an irgendwo und will was anbieten. Es gibt schon die Möglichkeit, auch als Kursstrainer zumindest so viele Indizien aneinander zu reihen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Scheinselbstständigkeit geringer wird. Zum Beispiel, wenn ich als Kursstrainer einen zeitlich beschränkten Zeitraum im Studio nur arbeite. Das Problem ist ja oftmals, der Trainer, der macht das schon seit 3-4 Jahren, immer Donnerstag 16 Uhr und Mittwochs 12 Uhr. Das ist das Problem. Wenn man sagen würde, okay, es gibt 12 Sondertermine Zumba mit Melanie und dann macht Melanie 12 Sondertermine oder Bikini-Kurs mit Alex, ja, und der ist beschränkt auf eine bestimmte Anzahl an Terminen. Das geht. Das Studio kauft dann sozusagen diesen Zumba-Kurs mit Melanie oder den Sommerkurs mit Alex dann beim Trainer direkt ein und der gibt den dort. Dann haben wir diese Unternehmertätigkeit. Und wenn dann Melanie und Alex vielleicht auch noch eigenes Material mitbringen oder im Vertrag drinne steht, dass für die Nutzung des Materials eine Gebühr erhoben wird.
Ja.
Und klar ist, dass Melanie und Alex das nur für einen beschränkten Zeitraum machen. Oder wenn ich eine Zeit tatsächlich festlegen will, zu sagen, Melanie und Alex sind jederzeit frei, auch die Zeiten zu ändern. Das ist natürlich mit der Organisation dann wieder schwierig. Aber es liegt auch ein bisschen an der Vertragsgestaltung. Ja? Also der Trainer darf auch auf keinen Fall Kleidung mit Aufschrift vom Studio tragen. Und eine böse Sache ist auch immer, wenn der Trainer, also der selbstständige Trainer unter Team auf der Webseite auftaucht. Sowas darf auch nicht passieren. Also das sind so grundlegende Sachen, die man beachten muss. Und man kann eine Vertragsgestaltung schon so ausrichten. Auf jeden Fall jeder Trainer, jeder Kurstrainer sollte sich, auch wenn er das eigentlich für ihn gar nicht nötig ist, eine eigene Website für sich einrichten, Werbung für sich machen, eine eigene Telefonnummer für Rückfragen ausgeben und so weiter. Also es gibt bestimmte Indizien, wo man dann so eine Indizienkette bilden kann, damit, wenn eine Prüfung kommt, man sagen kann, das, das und das und das und das haben wir alles gemacht. Das ist, ich bin Unternehmer. Also diese Unternehmertätigkeit und diese Unternehmereigenschaften muss ganz klar durch bestimmte Merkmale halt belegt werden können.
Ja. Also ich hoffe, alle, die zuhören, erkennen, wie gesagt, die Brisanz und sollten sich dann im Falle einer Rechtsauskunft bitteschön mit dir als Expertin in Verbindung setzen. Und das halte ich für ganz, ganz wesentlich, dass wir bei diesen Punkten sehr aufmerksam sind und entsprechend uns den Experten an die Seite holen. Gut. Julia, wir haben auf der FIBO auch noch über ein anderes Thema gesprochen, was auch gerade an mich herangetreten oder herangetragen wurde. Das Thema AGBs, das Thema Haftungsausschluss und Ähnliches. Dann gibt's auch so Dinge, wenn ich mit jemandem trainiere, kann ich mich erinnern an eine Formulierung, sind Sie sportgesund, wurde der Klient gefragt und der Klient war etwas überfordert in dem Moment, weil was heißt eigentlich sportgesund? Ich muss gestehen, ich habe bis heute keine Rechtsinformation darüber gefunden, ob das wirklich irgendwo definiert ist. Kannst du uns mal bitte mit auf die Reise nehmen bei Themen wie Training auf eigene Gefahr oder eben Haftungsausschlussgestaltung oder AGB-Klauseln? Was geht und was geht überhaupt nicht?
Sehr gerne. Du hast es gerade schon angesprochen, Training auf eigene Gefahr. Das ist immer das, wenn man so Copy-Paste AGB sich zusammenschustert und sich von allen Kollegen, ich sag mal, Formulierungen ausleiht, weil man sie genau schön findet und dann selbst AGB.
Ja, weil man Geld sparen will vor allem. Deswegen macht man das.
Ja. Ein Punkt, der dazu wichtig ist zu wissen, AGB unterliegen auch Urheberrecht. Also man begeht dann noch ganz andere Sachen, wenn man da Sachen sich zusammenkopiert, aber das geht das jetzt weit. Konzentrieren wir uns auf das, was ich auch immer in der Beratung habe. Viele Trainer kommen zu mir und fragen, ich brauche einen Haftungsausschluss, formulieren Sie mir mal einen Haftungsausschluss. Dann muss ich aber schon schmunzeln und das sehen dann auch die Leute und es gibt kein Training auf eigene Gefahr, Punkt. Also Training auf eigene Gefahr ist eine Klausel, die ist unwirksam. Es gibt auch keinen Haftungsausschluss im deutschen Recht. Wir haben eine Haftungsminimierung und eine Haftungsminderung, aber ich kann für Personen, Körperschäden etc. die Haftung nicht ausschließen. Mhm. Und als Personal Trainer, also das muss man vielleicht verstehen, trifft mich eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dafür verantwortlich bist, vom Kunden alle Gefahren fernzuhalten. Insbesondere musst du ihn halt vor Überforderung schützen. Mhm. Dennoch lassen sich viele so einen Haftungsausschluss, den sie irgendwo rauskopiert haben, unterschreiben. Im Ernstfall hilft dir der aber nicht. Die Kunden lassen sich vielleicht dadurch noch einschüchtern. Aber wenn sich ein Kunde bei dir ernsthaft verletzt und dann lange Zeit krankgeschrieben ist oder in Reha muss, dann sind es die Krankenkassen und die Arbeitgeber, die dich in den Regress nehmen. Und die wissen halt, dass solch eine Klausel Training auf eigene Gefahr unwirksam ist. Mhm. Also vielleicht sollte man mal vom Ende her denken, was passiert denn, wenn sich ein Kunde wirklich ernsthaft verletzt und, sage ich mal, die Krankenkasse Schadensersatz haben will oder auch der Kunde dich auf Schmerzensgeld verklagt. Ja? Dann kommt das Ganze vor Gericht. Meistens streiten sich ja dann Versicherungen miteinander und das Gericht sagt ja nicht, so Egina, du hast Schuld oder du hast nicht Schuld. Was macht das Gericht? Das Gericht bildet sogenannte Haftungsquoten. Es wird also geguckt, was hast du alles getan, um deine Teilnehmenden, deine Kunden vor Verletzungen zu schützen. Und dazu gehört halt eine umfassende Information über die Methodik und die Methoden, also die du anwenden willst und die Risiken, die damit verbunden sind. Abfrage des Gesundheitszustandes, also ein Anamnesebogen. Denn der ist nicht nur dafür da, dass du dich auf den Kunden besser einstellen kannst, sondern auch, um dich abzusichern. Denn wenn der Kunde dort falsche Angaben gemacht hat oder fehlerhafte Angaben gemacht hat und das später zu einer Verletzung geführt hat, dann bist du raus. Also ein Vertrag, AGB, Datenschutz Health-Disclaimer, wo du vielleicht auch noch sagst, ich bin Trainer, ich habe die und die Ausbildung, aber ich darf dich nicht therapieren, also ich darf dich nicht behandeln. Das darf ich nicht. Und alles, was ich dir an Hinweisen gebe, gebe ich dir nach bestem Wissen und Gewissen. Aber das ersetzt auf keinen Fall einen Besuch beim Arzt etc. Also sowas sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Das ist so zum Haftungsausschluss zu sagen. Es gibt diesen Haftungsausschluss nicht, aber du kannst diese Haftungsquote, die da gebildet wird, wenn das Gericht sagt, okay, wir sagen mal, wir sind bei 50-50. Eginhard, was hast du alles gemacht? Okay, du hast über deine Methoden belehrt, du hast einen Anamnesebogen gemacht, du hast ein Health-Disclaimer ausgegeben und so weiter. Da sinkt deine eigene Haftungsquote und die Mitverantwortung deines Klienten steigt. Und dann kommt es entweder dazu, dass das Gericht nachher sagt, naja gut, der Eginhard hat alles getan, was ein verständiger Trainer hätte tun können. Der haftet gar nicht und der dein Klient muss halt zu 100% seinen Schaden selber bezahlen. Oder das Gericht sagt, naja gut, Eginhard, da bist du jetzt aber von dir ausgegangen, so ein unbedarfter Klient vor dir, den hättest du schon noch sagen müssen, dass wenn ihr im Wald trainieren geht, dass er da besseres Schuhwerk dabei haben muss oder du hast ihn überfordert, indem du, das ist immer das Hauptproblem, wann setzt man einen Trainingsreiz und wann ist dieses Setzen eines Trainingsreiz eine Überforderung? Wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, da hast du deinen Klienten aber überfordert. Er hätte aber auch mitdenken können, dass ihm das vielleicht zu viel wird. Dann haben wir vielleicht eine Quote 60-40 oder so. Also es ist selten, dass wirklich jemand hat Recht und jemand hat Unrecht rauskommt. Oftmals werden Haftungsquoten gebildet.
Ja, jetzt interessiert mich natürlich ein Thema im Besonderen sehr, was du gerade angesprochen hast, weil das sind so Szenarien, wo ich immer eine sehr klare Meinung habe. Das ist beispielsweise dieses Thema Probetraining. Es kommt jemand und sagt, ich möchte gerne mal ein Probetraining machen, um herauszufinden, ob Sie für mich der richtige Personal Trainer sind, Herr Kies. Und ich selbst buche ja immer mal wieder Personal Training Einheiten bei Kollegen und die wissen das natürlich auch, dass ich selber Personal Trainer bin und da kann ich mich noch an eine Trainingseinheit erinnern und jetzt komme ich zum Punkt, weil du das gerade sagtest, ein Anamnesebogen dient ja auch für mich nicht nur, um den Kunden besser betreuen zu können oder vielleicht über seine Probleme Bescheid zu wissen, sondern kann letztendlich eben auch so eine Haftungsfrage positiv für mich lösen. Ich kann mich an ein Personal Training erinnern mit einer Kollegin, die meinte, weil ich ja Personal Trainer bin, bräuchten wir ja miteinander auch keine Anamnese machen und ich durfte direkt in der ersten Trainingseinheit Burpees machen, so eine beliebte Übung und ich hatte den richtigen Herzkasper, also ich habe ja Tachykardien, die hat sie nicht erfragt, ich hatte da wirklich zu schlucken, also mir sprang das Herz stolpernderweise oben aus dem Hals raus. Nehmen wir mal an, mir wäre etwas passiert, heißt, die Trainerin hätte ein Problem bekommen.
Ja. Also ein Probetraining ist eine Vertragsanbahnung. Da gelten ähnliche Sachen, wie wenn der Vertrag schon geschlossen wurde. Also wenn man beim Probetraining auf Nummer sicher gehen will, sagt man, wir schließen den Vertrag schon ab und du kannst eher so eine Art Zufriedenheitsgarantie, wenn dir das nicht gefällt, darfst du es wieder, was weiß ich, nach ein oder nach der ersten oder zweiten Stunde können wir den Vertrag wieder auflösen. Und wir machen schon die Anamnese mit rein. Beim Personal Training, auch bei dem, wenn die Leute mal sagen, ja, ich möchte gerne, dass die Leute auch einzelne Stunden Personal Training bei mir buchen können, sage ich, rechtlich gesehen können wir das machen, aber überlege dir, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, weil ich dir natürlich sage, mach auch da bei einzelnen Stunden, genauso wie bei einer Probestunde, wie auch bei einzelnen Personal Trainer Stunden, eine Anamnese. Ob die jetzt schon so ausführlich ausfallen muss, als wenn ich jetzt schon die Ziele von dem Kunden festgelegt habe, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich würde auf keinen Fall darauf verzichten. Und dann ist die Frage, sage ich vielleicht, beim ersten Mal musst du immer 2 Stunden buchen, weil wir in einer Stunde uns erstmal mit dir und deinen Vorbelastungen oder was auch immer, deinem Fitnesszustand erstmal beschäftigen wollen, damit wir uns nicht nur du mich kennenlernst, sondern auch ich dich kennenlerne. Aus rechtlicher Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, ein Probetraining anders zu behandeln als jede andere Personal-Trainer-Stunde.
halte ich nochmal für eine ganz, ganz wichtige Information, weil viele Kollegen immer wieder auch mit diesem Thema kommen. Soll ich Probetrainings anbieten? Oder vielmehr der Kunde, der potenzielle Interessent vielmehr fragt nach einem Probetraining, ja oder nein. Ich rate immer dringendst davon ab. Ohne Anamnese gibt es kein Probetraining. Ich würde auch nicht empfehlen, es Probetraining zu nennen, aber das ist jetzt auch ein völlig anderes Thema. Aber von deiner Aussage her höre ich ganz klar, ob der Klient jetzt eine einzige Stunde buchen will oder 10 Stunden oder 100 Stunden, 100.000 Stunden, ist egal. Wir steigen mit einer Anamnese rein aus dieser haftungsrechtlichen Sicht, ja, dass wir dort, ich sag mal, eher auf der sicheren Seite sind.
Ja, definitiv.
Ja. Ja, das halte ich nochmal für ganz, ganz wichtig, dass da die Kollegen unbedingt drauf achten. Gibt es aus deiner Sicht sonst noch irgendwelche nicht wirksamen AGB-Klauseln, die ich als Trainer meine, da reinschreiben zu können?
Also da fallen mir etliche ein, aber wir können ja auch mal auf dein Thema von vorhin kommen, mit dem der Teilnehmer bestätigt, dass er sportgesund ist. Also die Klausel lautet meistens, der Klient bestätigt, dass er sportgesund und den Anforderungen des Kurses oder des Trainings gewachsen ist.
Mhm.
Um eine Überforderung von Klienten und gesundheitliche Schäden ausschließen zu können, also auch um Schadensersatzforderungen zu umgehen, muss vor Trainingsbeginn sichergestellt werden, dass der Teilnehmer oder der Klient, je nachdem, ob man jetzt vom Kurs oder vom Personal Training ausgeht, dem Training auch gewachsen ist.
Mhm.
Und das ist meine ureigene Trainerpflicht, das sicherzustellen.
Ja.
Und damit kann ich auch, das ist also so Hauptleistungspflicht, würde man das im Juristendeutsch nennen. Das ist Teil dessen, wofür ich bezahlt werde als Personal Trainer. Mhm. Und diese Pflicht kann ich nicht auf den Klienten übertragen. Ich kann nicht sagen, kümmere du dich darum, ob du dem Kurs oder dem Training gewachsen bist.
Ja.
Das muss ich als Personal Trainer überprüfen. Und diese Klausel, bestätige mir bitte, dass du sportgesund bist, heißt eigentlich nur, bestätige mir, dass nichts dagegen spricht, dass ich dich trainiere.
Mhm.
Und das geht einfach nicht.
Ja.
Also ich kann diese Hauptaufgabe, die ich als Trainer habe, nicht über eine AGB-Klausel an meinen Klienten übertragen. Dafür brauche ich einen Eingangsfragebogen, also einen Anamnesebogen, vielleicht auch eine individuelle Vereinbarung, dass der Kunde bestätigt, mir ist bekannt, dass wenn man jetzt ein besonderes Training hat, wie beispielsweise ein HIIT-Programm oder sowas, wo es wirklich um, wie du vorhin gesagt hast, um viele Burpees geht, dass das mit Risiken verbunden ist und dass folgende Krankheiten und Beeinträchtigungen die Teilnahme ausschließen, dass man sowas auch schon mitteilt, dass man dem Kunden schon sagt, okay, dieses Programm ist nicht geeignet für Leute mit Herzschrittmacher oder für Schwangere. Und dass man dann aber trotzdem den Kunden aktiv Angaben über seinen Gesundheitszustand machen lässt. Doch. Also das ist so eine typische Klausel, die sehe ich oft, wo die Trainer, also in verschiedenster Formulierung, wo die Trainer versuchen, ihre Aufgaben, ihre Pflichten auf den Kunden zu übertragen.
Ja, das müssen wir einfach dahingehend verstehen, dass das eben nicht geht.
Andere schöne Klausel ist auch immer, der Kunde erkennt den Haftungsausschluss des Trainers für Schäden jeder Art an. Das ist unwirksam. Das ist nichts anderes wie Training auf eigene Gefahr.
Mhm.
Weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Haftung für Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit einfach nicht ausschließen kann. Das steht im BGB so drin.
Mhm.
Ebenso kann ich auch Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen.
Mhm.
Also Training auf eigene Gefahr ist das Gleiche wie ich erkenne den Haftungsausschluss des Trainers für Schäden jeder Art an. Geht beides nicht, ist beides unwirksam.
Also ich hoffe, dass wirklich für alle nochmal, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen deutlich wird, wenn ich hier Bedarf habe an einer Beratung, wenn ich hier professionell aufgestellt sein möchte, und darum geht es ja im Personal Training, vor allem bei den Honoraren, die wir verlangen, dann sollte ich mir auch hier die Rechtsexpertin an die Seite holen. Da kann ich immer wieder nur sagen, bitte, das werde ich natürlich in den Shownotes wieder verlinken, kontaktiert die Julia, setzt euch mit ihr zusammen, schildert eure Situation, schildert eure Arbeit, also wie ihr agiert, wie ihr mit Klienten, was für einen Ablauf ihr da habt, für eine Planung und so weiter und so fort, wie eure Anamnese aussieht, und dann könnt ihr mit ihr euch zusammensetzen und euch entsprechend was erarbeiten lassen. Und schon gar nicht das, was du zu Beginn sagtest, irgendwo mir zusammenklauen von irgendwelchen Studiounterlagen, wo ich vielleicht mal vor 10 Jahren agiert habe oder von irgendeinem Personal Trainer Kollegen und dann so meine eigenen Dinge da herausstrecken. Ja. Davon rate ich dringend ab.
Ja. Also es ist das, was du gesagt hast, das ist auch das, was ich immer versuche, den Leuten zu sagen. Vielleicht, man braucht keine AGB. Man braucht keinen schriftlichen Vertrag, man braucht keine AGB. Warum macht man sowas? Verträge werden für schlechte Zeiten gemacht, damit ich etwas beweisen kann. Ja, kann ich beweisen, dass da 100 Euro drinne standen, wenn der Klient sagt, nee, wir hatten 50 vereinbart. Ja, dazu brauche ich einen schriftlichen Vertrag. Aber ein Vertrag kommt auch zustande, ich als Trainer biete eine Leistung an, der Klient nimmt die Leistung an und dann bezahlt er mich. Dann ist der Vertrag ordnungsgemäß zustande gekommen. AGB brauche ich nicht. Aber wenn ich AGB mache, dann sollten sie auch individuell sein und auf meinem Trainingskonzept zugeschnitten sein. Sie sollten auch meine Werte und meine Kultur widerspiegeln und auf meine Zielgruppe angepasst sein. Weil es macht keinen Sinn, allgemeine AGB zu haben, auch wenn das Ding allgemeine Geschäftsbedingungen heißt. Die sind sehr, sehr individualisiert auf einen. Da braucht man sich ja nur mal so das Beispiel vorstellen, ob ich jetzt Senioren habe oder Führungskräfte, dass ich da andere AGB für brauche. Wenn meine Zielgruppe Führungskräfte sind und die halt oft im Ausland unterwegs sind oder oft einen Kurs oder eine Trainingseinheit kurzfristig absagen müssen, weil sie dann jetzt halt ein Geschäftsführer-Meeting haben, dann muss ich mir natürlich über Klauseln Gedanken machen, wie weit vorher kann der denn absagen? Kann der verschieben? Kann der Ruden stellen, wenn der im Ausland ist? Damit muss ich mich vielleicht bei meinen Senioren gar nicht befassen. Was muss ich denn vielleicht bei meinen Senioren vorher machen? Muss ich da vielleicht einen größeren Fokus auf Vorerkrankungen legen? Oder auf Austausch von Gesundheitsdaten mit anderen Behandlern, vielleicht mit dem Arzt oder dem Physiotherapeuten, dass ich vielleicht auch mit dem sprechen darf, wenn ich ein Trainingskonzept erstelle. Also das ist sehr, sehr individuell. Also nur AGB zu machen, um AGB zu haben, davon rate ich ab, das kann man sein lassen. Wenn, dann muss man sich wirklich angucken, das Trainingskonzept, die Zielgruppe und die eigenen Werte.
Ja, das hast du nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich habe 2 Fragen zum Schluss. Zum einen, weil ja viele Trainer da auch immer so Panik haben und Angst haben. Ja, wer weiß, wie teuer das alles ist. Kannst du mir eine Hausnummer nennen? Was würde das denn kosten, wenn ich zu dir in die Beratung komme? Muss ich damit 100 Euro, 500 Euro, 5000 Euro rechnen? Du musst jetzt keinen exakten Betrag nennen, weil das sicherlich auch alles individuell ist. Aber kannst du zumindest Pi mal Daumen irgendwas sagen?
Ja, kann ich.
Ja, nenn uns irgendeine Pi mal Daumen.
Nee, also wir arbeiten gerne mit Paketen. Und deswegen kann ich dir dazu auch einen Preis sagen. Wir arbeiten gerne mit Paketen, weil dann verschiedene Dienstleistungen kombiniert werden. Mhm. Und man eine Rundumabsicherung auf der einen Seite erreicht. Und das andere Gute ist, unser Mandant, also der Personal Trainer, weiß von Anfang an, was am Ende auf der Rechnung steht.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, okay, wir sollen von null auf einen Vertrag erstellen, wir sollen nochmal von null an AGB erstellen, dann starten wir mal mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch und dann, wenn du dich dafür entscheidest, dann gibt es ein Onboarding-Gespräch, wo wir uns halt das Trainingskonzept angucken, Zielgruppe, alles das, was ich eben gerade erzählt habe. Dann erstellen wir einen Entwurf, das kriegt der Trainer dann, guckt sich das alles durch, wir sprechen über Fragen, da sind auch manchmal Markierungen noch drin, wo ich dann sage, okay, das würde ich dem Trainer noch empfehlen, aber da entscheidet dann der Trainer, brauche ich das nicht, passt das zu mir, passt das nicht zu mir, und am Ende, dann finalisiere ich die Dokumente und entweder er kann damit loslaufen oder wir drehen noch eine Schleife und dann am Ende bekommt er die Rechnung und auf der Rechnung für dieses Paket, Pure AGB heißt das, stehen dann 1060 zuzüglich Mehrwertsteuer drauf.
Also mit so einem Paket ist auch völlig normale Beratung, wenn man sich die Honorare von Rechtsanwälten anschaut, die Stundenhonorare, was da an Aufwand betrieben wird. Und ich habe am Ende eine Rechtssicherheit, wenngleich ich dich auch richtig verstanden habe, dass es wahrscheinlich, also man kann nicht jedes Risiko ausschließen, das entsteht. Ich habe aber letztendlich mit so einer vertraglichen Vereinbarung ein gutes eine gute Absicherung und vor allen Dingen finde ich ja immer, ich habe eine Professionalität. Mein Klient gegenüber erkennt, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das ist nicht irgendwie 0815 zusammengedoktert oder das ist nicht irgendeine Dumpfbacke, der hier versucht, mal irgendwie ein paar Euro mit Personal Training zu verdienen. Und das halte ich ja, alleine das ist ja für mich der entscheidende Grund, dass ich so etwas mache.
Ja, also das ist auch der Punkt. Ich sage immer, solange du unterm Radar fliegst, wenn du jetzt erstmal eine Idee, deine Trainingskonzeptidee testen willst, solange du unterm Radar fliegst, kannst du dir ziemlich viel erlauben. Wenn du aber dich professionalisieren willst und dich wirklich am Markt positionieren willst, dann solltest du auch ordentliche Verträge und AGB haben, weil das ist auch das, was man nach außen trägt.
Ja. Und dann habe ich noch eine Frage, weil es mich auch interessiert, im Sinne von, ich habe keine Erfahrung dazu. Kennst du einen Rechtsfall, wo tatsächlich beispielsweise der Klient einen Trainer verklagt hat aufgrund irgendeines Verhaltens oder wo eine Versicherung einen Trainer verklagt hat aufgrund von Verletzungen? Gibt es sowas?
Ja.
Okay.
Also, wenn wir, wir haben, es gibt verschiedenste Sachen. Also, zum Beispiel so ein typischer Fall ist, wenn der Trainer den Kunden in der Probestunde, dann greifen wir das Thema nochmal auf, in der Probestunde alleine am Gerät lässt oder alleine Übungen machen lässt. Wärm dich jetzt erstmal auf, hier Crosser, wärm dich auf und der Klient fällt vom Crosser, weil er irgendwie nicht geschafft hat, erstmal den anzuhalten, bevor er absteigt. Und da war es tatsächlich so, dass der es war eine Frau, eine Klientin dann sozusagen für Quetschungen und Prellungen am Sprunggelenk während einer Probestunde Schmerzensgeld verlangt hat. Mhm. Und hat dann tatsächlich auch, sie hat 5.000 verlangt, sie hat dann letztendlich 1.100 zugesprochen bekommen. Aber die Gerichte haben ganz klar gesagt, in einer Probestunde mit Trainer, wer eine Probestunde mit Trainer bucht, der hat auch das Recht oder auch da ist die Pflicht des Trainers da, diese Probestunde auch komplett beim Kunden zu bleiben, beim Klienten zu bleiben. Er darf ihn nicht alleine lassen. Wenn in der Zeit, weil er jetzt nochmal ans Telefon geht oder vielleicht noch viel schlimmer, vielleicht eine Probestunde doppelt vergeben hat und dann noch einen zweiten betreut und in diesem Moment verletzt er sich.
Alles schon erlebt.
Ja, also da ist wirklich, also wie gesagt, mit Verantwortung. Und auch hier sieht man, eingeklagt waren 5.000. Das Gericht hat eine Quote gebildet und bei der Quote kam dann raus halt, große Mitverantwortung auch vom Kunden, der hätte doch sich denken können, dass er nicht von dem Gerät runtersteigt, während das noch in Bewegung ist. Mitverantwortung, weil wir haben es ja meistens mit erwachsenen Menschen zu tun. Bei Minderjährigen haben wir nochmal ein ganz anderes Thema, ist nochmal eine ganz eigene Folge wert. Mhm. Aber ein bisschen verbleibt halt da noch, weil ein verständiger Trainer beim Klienten geblieben wäre und ihn nicht hat alleine lassen.
Ja. Also ganz lieben Dank, dass du zum Schluss nochmal dieses Beispiel auch nennst, weil, und auch wenn jetzt mit Sicherheit einige Zuhörer die Hände über dem Kopf schütteln oder den Kopf schütteln und sich denken, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, das ist leider Gottes immer wieder mal wahr, was ich so beobachte, dass der ein oder andere Personal Trainer während der Trainingseinheit mit seinem Klienten eben mal um die Ecke geht zu telefonieren, weil irgendein anderer Klient anruft und vielleicht für heute Abend verschieben will oder während des Trainings sogar eine kleine SMS schreibt oder eine WhatsApp-Nachricht oder Selfie macht, ich weiß es nicht. Wir sollten unseren Klienten in jeder Trainingseinheit 100% Aufmerksamkeit geben und dementsprechend ist das Handy während des Trainings aus und weg. Es sei denn, okay, wer im Wald geht, kann es mitnehmen. Für einen Notfall, falls irgendwas ist, ist das ja durchaus auch sinnvoll, das dabei zu haben, aber zumindest sollte es nicht in Aktivität sein, dass ich da rumtelefoniere, währenddessen mein Klient, was weiß ich, Burpees macht oder eben auf dem Laufband rumtigert. Julia, tausend Dank für deine Sensibilisierung.
Sehr gerne.
Für das Aufmerksammachen für diesen zwei Themen. Ich vermute mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei mir bist. Du fühlst dich bitte frei, auf mich zuzukommen, wenn es denn irgendwas Tagesaktuelles gibt. Ansonsten schauen wir mal, ob wir in 2-3 Jahren wieder irgendein Update machen. Und ich kann jedem Kollegen, jeder Kollegin nur empfehlen, wenn es um Rechtsthemen geht, der Klientenbetreuung und ähnlichen Themen, sich bitte an dich zu wenden und mit dir ein individuelles Paket abzustimmen, vielmehr eine individuelle Betreuung abzustimmen, damit wir unsere Klienten am Ende eben auch, oder vielmehr sich unsere Klienten bei uns sicher fühlen. Ja? Ganz, ganz lieben Dank. Julia wird in den Shownotes verlinkt, wie immer. Und dann sage ich einfach mal, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit zuhörst und dabei bist. In diesem Sinne, tschüss und liebe Grüße.